Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sexuelle Übergriffe von jungen Männern auf junge Frauen nehmen zu. Sind die Kids übersexualisiert und schauen zu viel Porno? Oder steckt dahinter ein anderes Problem? Dazu die Freitagsdebatte hier auf DRS2 unter der Gesprächsleitung von Maja Brändli diskutieren der Sexualpädagoge Bruno Wermuth, der Kinderschutzexperte Dominik Hechler und die Journalistin Michelle Binswanger.
Dominik Hechler, Sie sind Leiter der Fachstelle für Jugend- und Kinderschutz in Basel-Land. Beobachten Sie, dass solche Übergriffe von jungen Männern auf junge Frauen zunehmen?
Als Co-Leiter der Fachstelle Kindes- und Jugendschutz kann ich das nicht bestätigen. Wir haben immer nur einen kleinen Teil der Leute, die uns anrufen. Und ich weiß nicht, was im Graubereich oder im Dunkelbereich läuft. Was wir mitbekommen, ist Eltern, viele Eltern, die sich bei uns melden, weil ihre Tochter oder ihr Sohn in irgendeiner Form mit sexueller Gewalt konfrontiert wurde.
Bruno Wermuth, Sie sind Sexualpädagoge. Sie stehen immer wieder vor Schulklassen und bringen dort den Kindern bei, was Sexualität ist. Haben diese das nötig?
Ich würde sagen, sie haben es nötiger denn je. Man geht ja heute davon aus, dass vieles über das Internet oder eben über pornografische Bilder und so geschieht. Und ich denke, das Internet beantwortet weniger Fragen, als dass es Fragen aufwirft. Und entsprechend brauchen Jugendliche sehr wohl eben diese Gespräche.
Michelle Binswanger, Sie schreiben für den Tagesanzeiger, dort ganz speziell im Mama-Blog. Auch Sie haben sich mit dem Thema sexualisierte Jugend beschäftigt, regelmäßig. Warum das?
Weil ich glaube, dass wir eben in einer sensationsgeilen Medienwelt leben und dass die Art, wie die Themen dann diskutiert werden, die Probleme, die dahinter stecken, eher verschärft, als dass sie etwas lösen und dass eigentlich eine sachlichere und weniger angstgesteuerte Diskussion Not täte.
Wir gehen ja aus von diesem Fall in Zürcher Bahnhof, nehmen wir den mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Eine Gruppe junger Männer, sie wurden als 16-Jährige beschrieben, haben eine unbekannte junge Frau umzingelt. Sie haben sie öffentlich angetatscht, ihr an den Po gefasst. Als sie sich verbal wehrte, diese Frau, wurde sie ausgelacht von diesen Jungs. Man hat ihr Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen und sie eine Schlampe genannt. Was denken Sie, was ist da genau passiert?
Also wenn ich den Blickwinkel der Frau einnehme, dann ist das eine massive Demütigung. Also dann gibt es den Blickwinkel der Jungs, oder? Was haben die sich gedacht? Oder ist bei denen durch den Bauch oder durch den Kopf oder noch tiefer gegangen?
Das sind Erfahrungen, die man als Frau irgendwann macht, in dieser oder anderen Form. Aber man könnte jetzt auch das Positive daran sehen, diese Frauen haben sich gewehrt.
Was die Jungs da gemacht haben, das geht nicht. Und gleichzeitig ist es halt, es ist ein Verhalten, das bekannt ist, also dass sie in Gruppen eher auffällig sind, lauter sind, dass sie auch Dinge tun, die nicht korrekt sind. Ich denke, das ist Teil des jugendlichen Junge-Seins in diesem Alter.
Aber das Spezielle ist ja schon daran, dass es eine Frau war. Das ist ja schon etwas anderes, als wenn man einen Billettautomaten jetzt auseinander nimmt oder ein Moped klaut.
Die hatten auch Zuschauer und das verstärkt die Demütigung manchmal sogar noch oder bestärkt den Mut der Jungs, oder wenn sie merken, aha, da passiert ja gar nichts, ich kann machen. Sie fühlen sich dann so allmächtig. Also ich finde schon ein bisschen mehr als einfach rumpöbeln und so. Es war deutlich über die Grenze.
Ja, über eine sehr sensible Grenze, weil es ja eben um die Frage der Sexualität geht und auch eben um die Geschlechterrollen. Die müsste man eigentlich hinterfragen und die müsste man hervornehmen und mal anschauen und werden.
Genau. So gesehen könnte man sagen, dass das Verhalten dieser Jungs eigentlich auf die Gesellschaft letztlich verweist, in der sie leben. Also sie spiegeln ja in ihrem grenzüberschreitenden Verhalten eigentlich ein Verhalten, das gesellschaftlich oft und weitgehend legitimiert ist, also in einer Leistungsgesellschaft oder in einer letztlich zielorientierten Gesellschaft zählt eben letztlich, was kommt dabei heraus und der Weg, den man wählt, um das zu erreichen, der ist oftmals nicht sauber. Also ich denke, von daher macht es keinen Sinn, jetzt da auf den Jugendlichen rumzureiten, sondern es ist wichtig zu sehen, in welchem Kontext dass diese Dinge geschehen.
Ah, da habe ich schon ein bisschen Widerspruch. Also ich finde, unsere Gesellschaft gibt sich Mühe und hat viel erreicht in Bezug auf, dass die Frau nicht mehr abgewertet wird. Und da kommt etwas wieder rein, das deutlich, also man kann jetzt sagen, geht vielleicht weniger um Sex und mehr um dieses Machtgefühl, oder? bei diesem Übergriff. Genau. Da kommt etwas wieder rein, das sagt, ja, du bist eine Frau, du bist eine Schlampe, ich kann machen mit dir, was ich will. Und das finde ich schon etwas, das sich nicht nur auf die Gesellschaft abwälzen kann und sagen, die ist halt so im Generellen, weil so empfinde ich sie nicht. Ich finde es im Gegenteil. Ich finde, es ist sehr viel erreicht worden in Bezug.
Es ist viel erreicht worden und gleichzeitig hören wir im Radio und sehen im Fernsehen, wie beispielsweise Silvio Berlusconi sich Frauen einfach kauft. Und da ist die Frau genauso eine Ware und da ist die Frau genauso entwertet. Und ich gehe so weit, dass ich behaupte, es gibt Frauen, für die ist Bitch oder Schlampe sein eine Rolle, in der sie erfolgreich sein können. Und ich denke, da müssen wir schon etwas differenzierter auch auf das Phänomen schauen.
Ja, ich habe ja die These, dass das auch so ein dialektischer Effekt eben genau von dieser Rollenverschiebung zwischen Männern und Frauen ist. Da ist vieles in Bewegung gekommen, das stimmt. Die Frauen haben sich neue Bereiche in der Gesellschaft erkämpft. Die Männer sind im Moment, habe ich den Eindruck, eher verunsichert in ihrer Rolle. Sie wissen nicht genau, wo sie stehen. Es ist eben vieles, geht nicht mehr so wie früher, trotzdem eben übermittelt oder vermittelt die Gesellschaft, dass das von ihnen verlangt wird und das weckt natürlich Unsicherheiten. Und was tut man in einer solchen Situation? Man besinnt sich auf die alten Werte und geht eben wieder zu den alten Verhältnissen zurück, da der Macho, da die Frau, die was auch nicht das Opfer ist, die man eben angrapschen darf oder wo man ausprobieren kann, wie weit man in diese Rolle kommt. Und das, glaube ich, ist gefährlich und das entsteht auch oft dann in der Diskussion, eben, dass man das moralisch verwerflich findet und sich am liebsten auf die alten Rollenbilder zurückbesinnt und sagt, das ist alles eine Folge von eben von dieser Emanzipation und das hat ja gar nirgends hingeführt. Jetzt müssen wir wieder wissen, wo wir alle stehen.
Bruno Wermuth, Sie stehen ja vor Schulklassen und unterrichten Sexualität. Und kann man den Kindern und den Jugendlichen Sexualität überhaupt beibringen? Also sollten sie diese nicht vielleicht eher selber entdecken?
Ich sehe mich eben nicht als Beibringer von Sexualität, sondern ich sehe mich als derjenige, der zu bestimmten Aspekten dieser Sexualität einen Beitrag leistet. Erfahrungsgemäß machen ja die Eltern und die Kindergärtner und in der Grundschule und überall ist dieses Thema heute ein Thema zunehmend. Und es gibt aber andererseits Aspekte dieses Themas, die niemand so richtig behandeln und bearbeiten will. Also Pornografie ist ein Thema, Prostitution ist ein solches Thema, sexuelle Orientierung, also Homosexualität. Für mich als Fachmann geht es eher darum, diese Themen mit Jugendlichen eben zu diskutieren, auch aufzuzeigen, wo sind beispielsweise Grenzen, ist die pornografische Fiktion eben eine Fiktion oder ist sie Realität? Solche Dinge mache ich mit diesen Jugendlichen und die sind sehr dankbar, weil eben die Eltern und die Lehrpersonen, die scheuen sich vor diesen Themen.
Sie werden ja ein Bild haben, diese Kids, von Sexualität. Wie sieht das aus in den Köpfen dieser Kids? Und das sind 11 bis 15, 16-Jährige.
Also meine Erfahrung mit Jugendlichen ist, dass sie eigentlich ein sehr beziehungsbezogenes Bild von Sexualität haben. Die träumen alle von einer schönen Beziehung und von einem romantischen ersten Mal.
Das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit ich arbeite, auch manchmal mit Bubengruppen. Mhm. Aber es ist auch eine riesen Verwirrung da. Die wissen ganz viel. Sie haben ganz viel gesehen, manchmal mehr als ich. Aber eben die Erfahrung dazu fehlt. Mhm. Oder? Sie haben keinen Hintergrund dazu.
Ich würde sagen, sie wissen gar nicht viel.
Ja, würde ich auch.
Ich habe jetzt gerade das Bild, das ist wie wenn man die Sprache lernt. Also man hört einfach irgendwelche Laute und hat aber keine Ahnung, was die bedeuten.
Man kann keine Sätze machen.
Damit, genau. Ja. Und irgendwann macht man die Erfahrung dazu und dann kann man die Worte mit den Bedeutungen zusammenbringen, aber mit der Sexualität, wie sie eben dann vermittelt wird über Pornografie oder was auch immer, ist es eben so, das wird einfach an die herangetragen und sie wissen gar nicht, was damit anfangen.
Das Thema Sexualität ist etwas, das Jugendliche, die mit 15, zwischen 15 und 17 ihr erstes Mal haben, das Jugendliche eigentlich kaum verstehen können, weil sie keine Praxis haben und entsprechend sind sie beunruhigt durch dieses Phänomen an sich. Also diese Sorge, diese Spannung, die da entsteht, diese Unsicherheit, die würde ich nicht in erster Linie der Pornografie, sondern dem Thema an sich zuschreiben.
Es beschränkt sich ja eben nicht nur auf die Jugendlichen, sondern auch sehr viele Eltern haben genau dasselbe Problem, weil eben die Sexualität so etwas ist, da jetzt hat man die immer versucht, die Kinder vor diesen Themen zu schützen, oder dafür sind sie noch zu jung und plötzlich ist das da und man muss sich damit auseinandersetzen und man weiß nicht, wie das geht als Eltern, wie in so vielen Fällen. Man hat dann eben Angst und neigt dann dazu, alles auf irgendwelche eben pornografischen Inhalte zu projizieren, anstatt sich anzuschauen, wie kann ich von Anfang an eigentlich das Thema einbinden in meine Erziehung.
Michelle Binswang, Sie haben vorhin gesagt, den Jugendlichen fehlt die Sprache zur Sexualität auch. Also man lernt vielleicht, wie es geht in der Schule auch ganz konkret, aber man weiß trotzdem nicht, wie es geht. Also kann man Sexualität, das ist eine Frage an Sie, Herr Wermuth, kann man Sexualität eigentlich wirklich lehren oder hat das einfach mit den Fantasien zu tun?
Ich denke, Sexualität hat viel mit Fantasien zu tun. Es hat letztlich aber auch viel mit meiner ganz persönlichen Identität zu tun. Also ich bin ein sexuelles Wesen als Mann oder als Frau. Ich habe eine bestimmte sexuelle Orientierung in meinem Hintergrund und ich habe beispielsweise eine sexuelle Biografie oder eine sexualerzieherische Biografie. Und ob ich in der Kindheit nackt sein als etwas erlebt habe, das möglich ist und dass man lustvoll einfach so ausleben kann oder ob das eher so beschämt oder verschämt war, das prägt meine Sexualität als Jugendlicher oder als Erwachsener. Ob ich gelernt habe, wie man dem Ding da zwischen meinen Beinen sagt, auf dem Wickeltisch schon oder ob das irgendwie so immer so ein wenig da unten rum
etwas ist,
das niemand so genau zu bezeichnen wagt, das prägt meine Sexualität. Also
ist unsere Jugend heute übersexualisiert? Also mein Kollege vorhin hat mir erzählt, sein Sohn hätte sich gerade ein paar Ski gekauft, neue, da war groß eine nackte Frau drauf.
Ich finde auch da wieder, es ist nicht die Jugend, die übersexualisiert ist, sondern es ist unsere Gesellschaft, die übersexualisiert ist. Und dass Jugendliche mit dem etwas machen, das ist sonnenklar, weil die wählen ja nicht, in welche Gesellschaft sie geboren werden, sondern sie nehmen die, die da ist, und mit der gehen sie um. Marketing, Tricks, Sex, Sales, dass das auf einem Snowboard vorkommt oder auf Skien, erstaunt mich nicht.
Könnte es auch sein, dass es Unterschiede gibt, beispielsweise woher man kommt, aus welchem Hintergrund man stammt, ob man jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, Tennis zu spielen und sich dort abzureagieren oder eben diese Möglichkeit nicht hat und auf der Straße rumhängt beispielsweise? Toni Kechler, wie beurteilen Sie das?
Ja, wir beobachten große Unterschiede. Also das sind Bildungsunterschiede zum Teil, Milieuunterschiede zum Teil, das sind aber auch Traditionen, die da reinspielen. Es ist ein Unterschied, ob ich traditionell christlich, fundamentalistisch aufwachse oder eher liberal. Also das sind alles Einflussfaktoren, die sehr wichtig sind. Ich möchte noch einmal kurz zurück zu vorhin. Also die Sexualität beginnt ja nicht erst in der Pubertät.
Genau.
Also es ist ja wirklich, es sind immer so, Sie haben das Wort Prozess gesagt, die verändert sich ja auch dauernd. Ja? Und wenn wir jetzt in einer sexualisierten Gesellschaft leben, dann denke ich, das betrifft alle Bereiche. Das betrifft eben auch schon Kinder, die ja auch sexuelle Wesen sind.
Also wovon betroffen meinen Sie jetzt, von der Sexualität oder von der Übersexualisierten?
Von der Übersexualisierten, ja. Also von diesen... zum Beispiel die Sprache, oder, hat sich sehr verändert, auch im Kindergarten schon. Ja. Die reden auch von Bitch und Du Nutte und das kommt alles dort auch schon vor.
Die Kinder, die sind weitgehend halt einfach, wie sie sind, im Sinne von, die nehmen etwas auf und reproduzieren das. Und wir Erwachsenen, wir erschrecken eigentlich ab dem, und das hat viel mit dem, was Sie gesagt haben, Herr Rechler, diesem Schonraum zu tun, oder? Wenn Erwachsene immer noch das Gefühl haben, wir könnten da irgendwie Kinder von der Welt fernhalten und dann plötzlich erstarren, wenn einer kommt und sagt, du Fotze, im Kindergarten, dann ist das unser Problem und nicht das Problem der Kinder.
Michelle Binswanger, Sie haben ja verschieden geschrieben über Jugendsexualität und Sie sind dann zum Schluss gekommen, dass man immer unweigerlich beim Thema Pornografie landet und dass da ganz viel Unsinn auch geschrieben wird, unter anderem, dass die Kids Pornografie für bare Münze nehmen. Und Ihr Kommentar war dann, dass Sie sich erinnert fühlen an viktorianische Zeitalter, wo man dachte, Masturbation würde zum Erblinden und so weiter führen. Und dass Sie eigentlich Pornografie gar nicht so schlimm finden.
Ja, man muss vielleicht wirklich hier differenzieren und darüber diskutieren, was ist überhaupt Pornografie. Ja. Weil da gibt es natürlich schon Formen, die wirklich zu verurteilen sind. Aber insgesamt finde ich die Pornografie an sich, also ob jetzt das von der erotischen Kunst wirklich bis zur Pornografie oder wo man da die Grenze zieht, ist an sich nicht das Problem, sondern die gab es schon immer. Ja. Und ich halte es für verfehlt, eben da immer sofort mit der Zensurkeule zu kommen. Und das passiert in diesen Diskussionen immer. Es spaltet sich sofort auf in die zwei Lager. Die einen, die sagen, alles verbieten, Schweinerei und so weiter. Die anderen, die sagen, ja, aber vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm. Und ich finde, man müsste eben wirklich differenzierter mit diesem Thema umgehen, schauen, worüber spricht man eigentlich und dass es etwas ist wie zum Beispiel Drogen auch, also die hat es auch schon immer gegeben in der Gesellschaft und da gibt es einfach Grenzwerte, ja. Oder es gibt Dinge, die man vielleicht eher nicht nehmen sollte und die man wirklich verbannen sollte. Andere kann man sagen, sind gesellschaftlich akzeptiert. Muss man aber auch aufpassen, in welchem Maß man sie nimmt und ab welchem Alter. Und ähnlich, finde ich, sollte man an das Thema Pornografie herangehen. Also ab welchem Alter und in welcher Form ist das unbedenklich und wo zieht man die Grenze?
Aber ja eben, also wo zieht man die Grenze, ist ja mal die eine Frage, das ist das Problem. Und vor allem, es ist ja nicht mehr zu kontrollieren. Also das macht, glaube ich, auch die Debatte so schwierig über diese Pornografie. Man kann die Kids gar nicht mehr von der Pornografie fernhalten, auch wenn man das möchte.
Das ist genau der Punkt. Oder letztlich würde ich behaupten, wir sind als Erwachsene sehr stark mitverantwortlich, dass Jugendliche keine andere Bildsprache zur Verfügung haben, wenn es um Sexualität geht, als Pornografie. Wenn ich davon ausgehe, dass Jugendliche in einem bestimmten Alter wissen wollen, wie Sex geht und nicht nur über Verhütung und solche theoretischen Dinge was hören wollen und sie dann nirgends Bilder oder entsprechende, sage jetzt mal, für uns gesellschaftskonforme Darstellungen finden, dann holen sie sich heute die Bilder da, wo sie frei zugänglich sind, nämlich im Internet. Und wir diskutieren dann immer noch als Erwachsene darüber, wie gehen wir damit um, können wir Pornografie irgendwie filtern oder so. Ich fände es an der Zeit, darüber zu diskutieren, welche Darstellungen von gezeigter Sexualität können wir im Sexualerziehungsunterricht beispielsweise anbieten, die eben nicht pornografisch sind im Sinne von Rollenbilder vermitteln, dass der Mann immer der ist, der will und die Frau, die immer willig ist und solche Dinge, sondern eben Bilder, die aufzeigen, so könnte Sex in einer Beziehung beispielsweise gehen. Und das müssen auch nicht stundenlange Filme sein, sondern kurze Ausschnitte, einfach um dieses Bedürfnis von Jugendlichen zu bedienen.
Also, aber für mich klingt das sehr, sehr utopisch. Also ich stelle mir vor, das ist wie, wenn ich im Supermarkt gibt es gratis Eiscreme und ich bin zu Hause und versuche meinem Kind Karotten anzubieten, gekochte. Das geht nicht.
Nein.
Das Angebot ist so riesig, oder? Und es nützt auch nicht zu wissen, dass es das schon immer gab. Weil die Zugänglichkeit ist da und es wird, und die Seiten sind so gemacht, dass sie attraktiv sind. Die wollen angeguckt werden, sonst brauche ich keine Pornoseite aufzuschauen.
Genau. Aber wenn Ihr Kind mit Karotten aufgewachsen ist, denken Sie dann, sobald es kann, geht es in den Supermarkt und ernährt sich nur noch von Glasse?
Ich möchte das auch nicht verallgemeinern. Es gibt Kinder, die finden sehr schnell einen Umgang. Die gucken sich das ein paar Mal an und dann wissen die, aha, das funktioniert so, das habe ich jetzt gesehen.
Ich glaube,
und dann
können die das
relativ gezielt vielleicht sogar einsetzen, vielleicht sogar später in der Beziehung, um sich zu stimulieren oder was auch immer. Und dann gibt es die hängen bleiben, die da nicht mehr so schnell rausfinden.
Mhm.
Die gibt es bei den Drogen und überall. Und trotzdem ist es für mich, es tönt immer so ein bisschen, ja, wir kriegen das schon in den Griff. Ich bin da nicht ganz sicher. Ich denke, für mich ist es ein bisschen ein Experiment, das läuft mit ungewissem Ausgang.
Und ich denke, wir haben keine Wahl. Letztlich, die Diskussion, können wir Pornografie verbieten oder nicht, die führt ins Leere.
Nein,
das werden wir nicht können. Nicht
also, und von daher ist auch nicht.
Eben, genau. Und darum sage ich, aus pädagogischer Sicht sage ich, das Ziel muss sein, mit diesem Angebot, das da frei zur Verfügung steht, umgehen zu können. Wenn ich das Beispiel von den Karotten und der Glasse nehme, also niemand ernährt sich nur von Karotten und niemand nur von Glasse, sondern es geht darum, mit beiden einen Umgang zu finden und zu schauen, was ist die Hauptmahlzeit und was ist das Dessert.
Mhm. Es geht nicht so sehr um die Frage, darf man Sexualität zeigen, sondern wie wird sie eigentlich gezeigt?
Das ist doch die Frage.
Bewirkt das in den Köpfen? Und ich finde eben, das Problem in der Pornografie heute ist diese Rollenbilder, die da immer vermittelt werden, wie Sie das schon angetönt haben, Herr Wermuth, dass man da auch mit den Kindern darüber sprechen muss, weil das ist ja das, was dann auch wieder zu so Übergriffen führt.
Und aber die Diskussion der Rollenbilder, die beginnt ja nicht, wenn Jugendliche mit 14 oder 12 Pornos schauen, sondern die Rollenbilder, die vermitteln wir im Kindheitsalter. Also ich denke, wenn wir kontinuierlich an diesen Aspekten schaffen, dann werden wir am Schluss auch Jugendliche haben, die sehen können, dass was hier gezeigt wird, das entspricht in keinster Weise der Realität.
Das stimmt nicht, da widerspreche ich mich. Ich komme jetzt wieder mit dem Gemüse, oder? Ich kann wirklich gut kochen zu Hause und gesund kochen, aber wenn das andere Angebot an Junkfood und an Süßem so groß ist, dann ist die Verführung auch für ein gesund sozialisiertes Kind riesig, oder, sich dem hinzugeben, genau. und das halt dann zu übernehmen.
Aber Verführung ist ja kein Problem an sich. Also zur Sexualität gehört Lust, gehört Geilheit. Und dass diese Geilheit oder diese Lust bildhaft vermittelt wird, das ist an sich nicht das Problem. Es spacen nicht 99% der Jugendlichen auf dieser Schiene ab, sondern es sind ein paar wenige, wie Sie gesagt haben. Und zu denen müssen wir schauen. Aber ich behaupte jetzt einmal, das sind auch die, die in anderen Bereichen genauso die Tendenz haben, abzuspacen oder eben den Anschluss zu verlieren. Das kann man nicht der Pornografie zuschreiben.
Aber wer ist gefährdet, abzuspacen da?
Wir machen die Erfahrung, dass es Jugendliche sind, die nicht aufgeklärt sind, die keinen Gesprächspartner haben, um mal wirklich von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau über das zu reden, was einen wirklich bewegt, emotional, nicht das, was man sieht. Also ich mag mich an Jungs erinnern, die mich fragen, ja, mein Ejakulat ist nur so groß, oder? Was, und die anderen haben da einen halben Deziliter. Diese Relativierungen, wenn die nicht passieren können, dann sind die schon ein Stück, finde ich, sie schon gefährdet.
Aber dann würden Sie eigentlich meine These unterschreiben, dass es erwachsene Männer und Frauen braucht, die in der Lage sind, entspannt mit Jugendlichen über dieses Thema zu sprechen.
Absolut. Aber was heißt entspannt? Kein Widerspruch.
Also was heißt entspannt? Wo zieht man dann die Grenzen? Also wenn jetzt beispielsweise ein Jugendlicher kommt und sagt, ich stehe jetzt einfach mal auf Gewalt.
Oder das auf Kindersex.
Auf Kindersex, ja, aber die gibt es ja auch.
Ja, klar gibt es die, aber die wenigsten würden das in einer Gruppe von Jugendlichen so sagen, oder? Also meine Botschaft muss sein, schaut mal her, das Spektrum auch in der Sexualität, das reicht von Gewalt und Vergewaltigung bis zum sinnlich-romantisch-einvernehmlichen Sex. Und in diesem Spektrum ist alles möglich. Und die Gespräche dann zu führen eben, beispielsweise darüber, dass es Pädophilie gibt, dass es Gewalttäter gibt, mit den Jungs darüber zu sprechen, wie sie das finden und wie sie dann selber beispielsweise mit jemandem umgehen. Das Beispiel, was wir ja hier, weswegen wir zusammengefunden haben, macht ihr das auch? Also ich nehme dann so konkrete Beispiele und sage, heute in der Zeitung gestanden, was findet ihr? Wie haben sich die Jungs verhalten? Ist das okay? Solche Dinge sind für mich die Diskussion. Also wir müssen nicht so dieses effekthascherische, ja, da kommt der einer, sagt, ich bin pädophil und gleichzeitig auch noch Gewalttäter. Was sagen Sie dem? Ich wüsste nicht, was ich dem sagen sollte, so aufs Erste. Aber ich muss mich nicht auf die Superausnahme vorbereiten, sondern auf die durchschnittliche Realität, und die ist eine andere.
Dann glaube ich eben auch, dass man die weibliche und die männliche Sexualität vielleicht auch noch mehr getrennt anschauen müsste, weil es sind ja nicht nur die Jungs, die mit ihrer Sexualität irgendwie versuchen, etwas zu erreichen, sondern die Mädchen entwickeln das genauso in der Pubertät und beginnen genauso auszuprobieren, einfach auf anderen Feldern. Und dass ihnen da bewusst wird, was für Handlungen sie eigentlich machen, indem sie sich so oder anders anziehen und was das wiederum bewirken kann.
Eben, es gibt ja so eine Studie, die dieses jugendliche Porno-Konsumverhalten unter die Lupe genommen hat, und da zeigt sich deutlich, dass die Jungs das eigentlich interessant finden, was sie da sehen, zum großen Teil, nicht alle, aber einfach auch informativ, während die Mädchen eher verschreckt sind, wenn sie jetzt so pornografische Inhalte sehen und verunsichert sind und eigentlich nachher eher weniger wissen als vorher.
Also wir beobachten noch eine andere Tendenz, das ist auch, dass sich Mädchen anpassen dem, was sie sehen. Also wieder ihrem Empfinden das Gefühl haben, das sei jetzt Norm, normal, das muss ich jetzt bieten. Als Mann hat es auch gute Seiten. Ich kann mich eher getrauen, meine Wünsche zu formulieren und muss mich da nicht abnormal finden, oder weil ich Analverkehr will oder solche Sachen. Aber ein Mädchen, das dann Nein sagt, das hat ein Problem. Weil es nicht mehr als normal gilt, dazu Nein zu sagen.
Aber Sie werden ja so oder so damit konfrontiert.
Ja, kein Widerspruch. Also logisch, Sie müssen sich darin orientieren.
Und dann muss man wieder zur Frage zurückkommen, wie wird die Sexualität eben in diesen Pornos dargestellt? Und es gibt ja eben nicht nur solche Pornos.
Ja, aber die
in
gucken
den 70er Jahren
die sind billig.
Ja, aber Sie gucken ja auch Filme, die Gewalt zeigen.
Dass der emotionale
herausfinden,
Bezug
ist
nie
was ist.
So stark, wenn ich einen Gewaltfilm sehe, wie wenn ich einen Pornofilm sehe.
Das behaupten Sie, das glaube ich nicht. Behaupte, das ist als Jugendlicher, als Kind ist man dem genauso konfrontativ ausgeliefert und kann in einem ersten Moment nicht damit umgehen, und man muss einen Prozess installieren, der ermöglicht, mit all diesen Formen von Gewaltäußerungen und Sexualäußerungen umzugehen und sich auch zu schützen vor denen, das ist ganz klar.
Aber Sexualität ist ja trotz der ganzen Veröffentlichung immer noch ein viel größeres Tabuthema letztendlich als Gewalt. Also über Gewalt wird in den Schulen sehr viel gesprochen, seit Jahren wird gesprochen. Genau. Die Statistik hat soeben gezeigt, dass die Gewaltverbrechen jetzt inzwischen massiv zurückgegangen sind, während die Sexualität nicht so das große Thema ist.
Sexualität ist ein Thema, vor dem primär Erwachsene Angst haben. Und das ist der Grund, warum es nicht thematisiert wird. Oder, wenn wir Studien von Pornokonsum anschauen, für Jugendliche ist Sexualität mittlerweile ein Thema von vielen in elektronischen Medien, also die konsumieren das oder die schauen sich das an. Das ist aber längstens nicht das Hauptthema, was sie im Internet beispielsweise sich zu Gemüte führen. Und ich denke, da müssen wir auch ein wenig Gelassenheit an den Tag legen.
Ich möchte nochmals auf etwas zurückkommen, was Frau Binswang und auch Herr Heichler angesprochen haben, nämlich, dass die Frauen quasi das nachmachen, was die Bilder liefern. Basel hing da kürzlich ein Bordellplakat mit einer nicht mal wahnsinnig nackten Frau drauf, aber in einer sehr idiotischen Pose, so legt sich einfach keine Frau hin. Und wenn es diese Jugendlichen diese Bilder sehen und sagen, aha, das ist die Frau und auf das stehen die Männer, dann ist doch dieses Bild in den Köpfen und die Frauen, wenn sie nicht wissen, wie sie sich verhalten, machen das vielleicht nach, ich weiß es nicht.
Genau. Darf ich noch anmerken, dass umgekehrt die Männer genauso diese Bildsprache ausgeliefert sind und genauso möglicherweise Dinge imitieren, dass Männer und Frauen in pornografischen Darstellungen von ihrem Rollenverhalten her tendenziell abgewertet werden. Also ich finde, das ist nicht nur eine Diskussion auf der Frauenebene, sondern auf der Männerebene genauso. Und wir müssen nicht bis zur Pornografie gehen, um zu sehen, was gibt es für Vorbilder. Also wenn Jugendliche im Fernsehen sehen, wie ein Mann sich einfach nimmt, was er will, mit Geld, da sind wir wieder bei Herrn Berlusconi, dann finde ich es legitim, dass er sich an diesem Vorbild orientiert.
Ja, also ich bin froh um diese Präzisierung, die Männer oder die Jungs sind wirklich auch unter Stress, habe ich auch schon erwähnt, diesen Rollenbildern die Idee zu haben, ich muss dem entsprechen, und das entspricht ja wirklich einem kleinen Teil der jugendlichen Männer. Die meisten können damit nicht viel anfangen und haben dann die Idee, sie müssen so sein, wie die gezeigt werden. Aber ich finde schon, was Sie auch noch einmal mit Berlusconi, so diese Normierung dieses Verhaltens, das stört mich wirklich extrem. Mhm. Also, und das wird im Internet und mit dem Bordellplakat und so weiter, da bin ich nicht sicher, wie das rauskommt.
Spannend wäre aber, dem etwas entgegensetzen zu können. Also wenn wir eben eine Bildsprache entwickeln, die auch zeigen würde, anders geht's auch noch. Man kann so Sex haben, wie es in Pornos dargestellt wird. Aber die meisten haben wahrscheinlich auch noch gewisse andere Spielarten. Daher muss man das nicht verteufeln, sondern man kann sagen, eine Möglichkeit.
Michel Binswanger, Sie versuchen ja in Ihrem Mama-Blog diesen Bildern etwas entgegenzuhalten. Haben Sie das Gefühl, das funktioniert?
Ich versuche einfach eben nicht in diese Angstdiskussion einzustimmen, sondern das Feld irgendwie aufzumachen, wie wir es heute ja jetzt auch probiert haben. Dass es nicht nur um Pornografie an sich geht, sondern eben auch, was für Bilder werden da gezeigt und wie Sie jetzt gerade gesagt haben, Herr Wermuth, dass man da vielleicht sich auch überlegen muss, Alternativen anzubieten. Aber letztlich können wir nur die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen und eben den Erwachsenen halt auch Diskussionsplattformen anbieten, wo eben die Erwachsenen, die ja eben sehr viele Ängste mitbringen, vielleicht etwas davon abbauen können, dass sie dann leichter den Zugang zu ihren eigenen Kindern haben. Ich glaube, die Väter müssen mit ihren Söhnen sprechen, die Mütter mit ihren Töchtern und versuchen, ihre Kinder wirklich stark genug zu machen, dass sie dann in freier Wildbahn mit dem auch umgehen können, weil es ist ja nicht so, dass jeder diese Pornos dauernd sehen muss. Man kann auch sagen, ah, okay, und das ist es dann und beschäftigt sich mit etwas anderem. Genau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.